Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem wir mit dem Begründer der Cultural Studies nach dem Begriff der Rasse schauen. Vertrauter Fremder heißt die Biografie des Stuart Hall. Zunächst aber möchte ich Sie mit dem Schicksal einer fiktiven Band vertraut machen. Daisy Jones and the Six heißt diese Gruppe, deren Aufstieg und Niedergang dem der Band Fleetwood Mac durchaus ähnlich ist. Man erkennt sogar die Wiedergänger der Künstler Lindsey Buckingham und Stevie Nicks. Es war ihre Faszination für eine Zeit, die sie gar nicht miterlebt hat, die die Kalifornierin Taylor Jenkins Reid zu diesem neuen Stoff inspiriert hat. Bemerkenswert an ihrem Roman sind die Songtexte und sein dokumentarischer Stil. Das findet unser Rezensent Michael Watzka. Er hat Taylor Jenkins Reid in New York getroffen und mit ihr über Daisy Jones and the Six gesprochen.
Dieses Buch hat alles, was ein gutes Buch über Popmusik braucht. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Sowohl um Rausch und Exzess, als auch um den unweigerlichen Absturz danach geht es. Und um den gesunden, aber eben ganz und gar nicht Rock'n'Roll-mäßigen Verzicht auf das alles. Das rettende andere Ufer der Nüchternheit. Mit jeder Menge Individualpsychologie, noch mehr Drama und einer guten Portion Herzschmerz erzählt Taylor Jenkins Reid in ihrem neuen Buch die Geschichte von Daisy Jones and the Six, einer fiktiven Band, von der man nach der Lektüre des Buchs allerdings gar nicht zu Recht glauben kann, dass es sie in Wirklichkeit gar nie gegeben hat.
She broke down, let me in.
Dabei war es alles andere als eine Angelegenheit der Herzen, was die rastlose Daisy Jones und den charismatischen, aber komplizierten Billy Dunn im Frühjahr 1976 zusammenführte. Beim fiktiven Label Runner Records wittert der Musikproduzent Teddy Price in der Verschmelzung der beiden Talente den großen Coup. Und er soll Recht behalten. Als sich Daisy und Billy in seinem Poolhaus zusammensetzen, die individuellen Songbooks zunächst zusammenführen und dann verwerfen, ist das der kreative Urknall zum Hitalbum Aurora. Erzählt werden das und der daran anschließende Aufstieg sowie Fall der Gruppe im Stil einer Fernsehdokumentation. In der kommen die Band und ihr Umfeld selbst zu Wort. Die Versionen der Geschichte laufen dabei aber nicht nur in den Details stark auseinander. Das ist raffiniert gemacht. Denn Daisys und Billys Zusammenarbeit markiert nicht nur die musikalische Hochzeit der Band, sondern eben auch den Beginn einer ebenso herzzerreißenden wie zerstörerischen Liebesgeschichte. Und die schlägt sich auch in den Liedtexten der beiden nieder. Sowohl der Plot als auch Jenkins Reids sehr überzeugende Songtexte sind im Geist und im Popmusikgeschehen der 1970er Jahre verankert.
Es gibt ganz eindeutig Momente im Buch, wo man Übereinstimmungen mit der Geschichte der Band Fleetwood Mac herstellen kann. Und ganz sicher gibt es Verbindungen zu ABBA und Springsteen und The Mamas and the Papas und Linda Ronstadt und The Eagles und CSNY und einer ganzen Reihe von Bands, die mich beeinflusst haben. Es ist aber keine Story über Fleetwood Mac. Daisy Jones and The Six sind eine andere, eigene Band. Es war das Gefühl, das Feeling von Fleetwood Mac, was ich versucht habe einzufangen.
In zwei gleichberechtigten Strängen erzählt Jenkins Reid von den Anfängen ihrer beiden Protagonisten. Daisy Jones im Los Angeles der 1960er Jahre und die Band The Six, die sich anfänglich als The Dunn Brothers in Pennsylvania einen Namen macht. Nach einer erfolgreichen Tournee und ersten kleinen Erfolgen zieht es die sechsköpfige Truppe von der Ostküste nach Los Angeles, in das Mekka der damaligen Musikindustrie. Dort unterschreiben sie einen Plattenvertrag und beginnen mit der Arbeit an ihrem Debütalbum. Nach einer weiteren Tour versinkt Billy im Drogenrausch. Und hier kommt gleich in mehrfacher Hinsicht die brillante Daisy Jones ins Spiel. Deren eigenes Leben gleitet zur selben Zeit ebenfalls in den steten Rausch ab. Als Tochter eines Malers und eines Fotomodels erlebt sie eine einsame Kindheit. Unter den Reichen und Schönen Hollywoods ringt sie zeitlebens um Aufmerksamkeit. Früh gerät sie dabei an Drogen, macht in den Lokalen am Sunset Strip eine Karriere als Groupie berühmter Bands und entwickelt, ähnlich wie Billy Dunn an der Ostküste, im Songwriting den unbedingten Drang zur künstlerischen Selbstverwirklichung. Auf Vorschlag des gemeinsamen Produzenten Teddy nimmt die Band mit ihr zusammen einen Song auf. Von da an verschieben sich die Machtgefüge innerhalb der Gruppe. Aus der vom Label Congenial arrangierten, kreativen Zwangsehe mit Daisy entspringt ein explosives Gemisch. Im Eiltempo schreiben die beiden Songs. Dabei merken sie, dass sie sich letztlich gar nicht so unähnlich sind in ihrer wechselseitigen Abneigung. Sie kommen sich näher. Billy Dunn:
Alles, wofür Daisy brannte, dafür habe ich auch gebrannt. Alles, was ich an der Welt geliebt habe, hat auch Daisy an der Welt geliebt. Alles, womit ich zu kämpfen hatte, dagegen hatte auch Daisy zu kämpfen. Wir waren zwei Hälften, wir waren dieselbe Person. So wie das mit nur sehr wenigen anderen Menschen geht. Wie hätte ich mich im Umkreis von Daisy Jones aufhalten und nicht vollkommen fasziniert von ihr sein können, mich nicht in sie verlieben?
Doch im überaus fruchtbaren Songwriting-Prozess treffen nicht nur die beiden übergroßen Egos der beiden aufeinander, sondern auch zwei vollkommen unterschiedliche Auffassungen vom Rock'n'Roll. Die schlagen sich symptomatisch in den gemeinsamen Liedtexten nieder. Denn für Billy, den geläuterten Exzessmenschen und Familienvater, kommt kein Tropfen mehr in Frage. Die Liebe, die nicht sein darf, macht schließlich die Zusammenarbeit der beiden kreativen Köpfe der Band unmöglich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Daisy sich immer weiter in den Drogen verliert. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms findet sich die Band zugleich am Ende. Die Beziehungen innerhalb der Gruppe sind erodiert. Es ist alles gesagt, alles geschnupft, getrunken und probiert. Es ist ein Ausweis für die beeindruckende Erfindungsgabe der Autorin, dass man beim großen Finale am Ende des Buchs so gut wie jeden Song der Band schon auswendig kennt. Die gesamte Geschichte der Band lässt sich in den hervorragend herbeifabulierten Songtexten ablesen. Sie sind dem Buch in einem Anhang beigegeben, doch keineswegs nur Beigabe. Als essentieller Teil der Geschichte werden sie in den Wortbeiträgen der TV-Doku von den einzelnen Mitgliedern selbst immer wieder zitiert, erklärt und teils widersprechend ausgelegt.
Es gibt die Kunst und es gibt die Geschichte hinter der Kunst. Und je mehr man die Kunst oder den Künstler bewundert, desto mehr stellt man die Kunst in den Kontext des Lebens. Und das fasziniert mich so sehr. Nicht nur die Kunst, die entstanden ist und wie man sich mit ihr beschäftigt, sondern auch etwas über die Künstler zu lernen, zu verstehen, was sie dazu bewegt hat, ihre Kunst zu schaffen.
Ganz wie die realen Vorbilder Stevie Nicks und Lindsay Buckingham sind Billy Dunn und Daisy Jones Figuren, die ihr Herz in ihre Songs gegeben und die den Preis dafür gezahlt haben. Das alles so nicht nur nachgebildet, sondern nacherfunden zu haben, ist die große Stärke von Jenkins Reeds fiktiver Doku. Man ist wirklich gebannt und gefesselt beim Lesen, leidet mit den Protagonisten mit und wünscht bis zuletzt, dass die Show doch irgendwie weitergehen kann. Dieses Faszinosum der Künstlerbiografie ist nicht nur einer der Gründe für den gegenwärtig anhaltenden Erfolg von Autobiografien, Memoiren und Biopics, sondern auch der Grund, warum das Buch von der Schauspielerin Reese Witherspoon derzeit in eine Amazon-Webserie mit namhafter Besetzung verwandelt wird. Auf den dazugehörigen Soundtrack darf man gespannt sein.
Michael Watzka begeistert sich für Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Conny Lösch, erschienen bei Ullstein Berlin, 368 Seiten, 19,99 Euro. Stuart Hall wurde 1932 auf Jamaika geboren, kam 1951 als Stipendiat nach Oxford und lebte bis zu seinem Tod 2014 in London. Der Soziologe Hall gilt als Begründer der Cultural Studies. Die beschäftigen sich in ihrem Kern damit, wie Identitäten entstehen. Und dazu gibt es von Hall den bemerkenswerten Satz: Ich kann mit mir selbst nicht identisch werden. Nachzulesen in seiner jetzt übersetzten Autobiografie. Sie heißt Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln. Der Schweizer Literaturwissenschaftler und Übersetzer Stefan Howald kannte Stuart Hall noch persönlich. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, worauf dieser Titel denn verweist, Vertrauter Fremder.
Das verweist zuerst mal einfach auf eine Existenz zwischen zwei Welten, zwischen zwei Inseln, wie diese Autobiografie ja auch im Untertitel heißt. Darüber geht es dann um das Verhältnis zu diesen Welten, vor allem zur englischen. Hall kennt sie, er ist vertraut damit und es bleibt doch eine Distanz. Er hat mal gesagt, er habe über 60 Jahre lang in England gelebt, kenne sich dort gut aus, wisse sich zu bewegen, aber er hätte sich nie als Engländer bezeichnet.
Für diese Zwischenwelt hat er einen Begriff gefunden, die Diaspora. Wie definiert er denn diesen Begriff?
Diaspora ist in einem fremden Land eine soziale Gruppe und eine Haltung, die sich auf ihre Herkunft zurückbezieht. Menschen in der Diaspora gehören als Produkte diverser Historien, Kulturen, Erzählungen, verschiedenen Heimaten an. Nun hat Hall mit der im eigenen Dialektik analysiert, dass so etwas wie eine karibische Identität erst in der Diaspora in England entstanden ist. In der Karibik selbst haben sich ja die Leute in einer bestimmten Insel zugehörig gefühlt und erst in England haben die Menschen, die von verschiedenen karibischen Inseln stammten, gemerkt, dass da ja zwischen ihnen auch Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Und in diesem Sinne hat er dann gemeint, dass die Diaspora nicht einfach sozusagen ein defensiver oder ein nostalgischer Rückzug sei, sondern eben auch eine positive Konstruktion.
Das zeigt uns zwei Dinge. Das zeigt, dass Identitäten für Hall durchaus auch fluide sein können. Und es zeigt uns natürlich, dass er ein wacher, ein brillanter Denker war. Er kam 1951 als Stipendiat nach Oxford. Er hat über seine Erfahrungen ausführlich geschrieben, auch über seine randständige Position in dieser neuen Eliteumgebung. Ich zitiere mal was aus dieser Autobiografie. Ich war ausgeschlossen von der Teilhabe an einem bestimmten Habitus, Lebensweise, sittliches Betragen, Alltagsverstand, was man für gegeben nimmt und wie alles funktioniert unterhalb der bewussten oder rein kognitiven Ebene. Was hat er denn aus dieser Erfahrung gemacht?
Nun, er hat vor allem eine kritische Kraft daraus gewonnen und das bezieht sich sowohl auf eine neue Haltung, die er entwickelt hat, wie auch auf einen neuen Forschungsgegenstand. Also, forschungsmäßig ging es ihm ja dann als Soziologe und Kulturanthropologe um die Analyse des Regelwerks, das uns mehr oder weniger bewusst bestimmt. Und daraus leitet sich dann das Interesse an der Alltagskultur und auch an den Medien ab, die unser alltägliches Denken und Handeln prägen.
Wenn Stuart Hall über all das schreibt, dann verwendet er wie selbstverständlich ein Wort, über das wir uns in diesen Tagen wieder große Gedanken machen. Etwa wenn Journalisten über die Race Riots in den USA berichten wollen, dann ist das deutsche Wort der Rasse schnell zur Hand. Der Übersetzung dieses Bandes, Vertrauter Fremder, ist ein Editorial Board zur Seite gegeben, die auch über diesen Begriff nachgedacht haben, Race. Zu welchem Schluss sind sie gekommen?
Also Rasse geht gar nicht, weil das ist im Deutschen einfach in einer unseligen Tradition entwickelt worden. Und deswegen zieht man sich dann auf eine meines Erachtens Hilfskonstruktion zurück und verwendet den Begriff Race. Also wie im Englischen, der ist zwar im Englischen auch negativ besetzt, aber er hat eben zugleich eine kritische Dimension. Ich finde aber beinahe interessanter eigentlich den Umgang mit den Begriffen Weiß und Schwarz. In dieser Autobiografie, in der deutschen Übersetzung, werden nämlich die Adjektive weiß und schwarz klein geschrieben, wenn es wirklich um so etwas wie die Hautfarbe geht. aber sie werden zumeist großgeschrieben, wenn damit kulturelle Konstrukte gemeint sind, die eben immer sich auf Rasse zurückbeziehen. Und das gilt dann selbst für einen solchen Begriff wie schwarze Bluesmusiker. Denn mit dem Begriff schwarz werden diese Musiker in eine bestimmte Ecke geschoben. Das sind dann diejenigen mit dem Rhythmus im Blut, die aber dann umgekehrt vielleicht keine klassische Musik schreiben können. Ich muss allerdings beifügen, Sie können vielleicht hören, die Unterscheidung von groß und klein geschriebenem Schwarz bringe ich im Rundfunk natürlich nur mit Schwierigkeiten rüber.
Genau, das ist eher was, was für unsere Schriftsprache funktioniert. Es gibt, um nochmal auf Race zurückzukommen, im Englischen durchaus eine Wiederaneignung dieses Wortes, zum Beispiel in dem Begriff Racial Consciousness. Das ist eine Umdeutung, wie man es im deutschen Sprachraum etwa mit Wörtern wie schwul oder lesbisch durchaus erlebt hat. Glauben Sie, Herr Howald, dass sowas auch mit Rasse möglich sein könnte?
Ja, ich bin da leider ein bisschen skeptisch. Sprache ist natürlich veränderbar und bei Modewörtern geht das ziemlich schnell und meines Erachtens auch manchmal ein bisschen zu schnell, wie ich ein bisschen kulturpessimistisch anfüge. Aber zentrale Begriffe wie Rasse sind sehr zählebig. Ich halte Sprachpolitik für wichtig und ich bin sehr für kreative Vorschläge, doch das kann halt nicht verordnet werden, sondern muss von einer sozialen Bewegung herkommen. Und das ist halt schwierig. Sie sehen, gegenwärtig heißt es ja auch Black Lives Matter und man hat noch keine genuine deutsche Umsetzung dafür gefunden. Also wie gesagt, das braucht sehr viel Arbeit und sehr viel kreativen Umgang mit Sprache.
Herr Howald, wir beobachten in diesen Tagen einen regelrechten Bildersturm im öffentlichen Raum. Statuen werden abgerissen, die sich mit der Geschichte der Sklaverei verbinden. Es gibt auch mahnende Stimmen, die darauf verweisen, dass sich die Geschichte nicht ungeschehen machen lassen wird. Sie haben Stuart Hall auch persönlich gekannt. Haben Sie eine Ahnung, wie er das Ganze kommentiert hätte?
Also zuerst mal, zweifellos hätte er die Bewegung, die zu solchen Denkmalstürzen geführt hat oder noch führt, sehr begrüßt. Und er hätte selbstverständlich auch Debatten über Denkmäler als öffentliche Manifestationen des Rassismus begrüßt. Was den konkreten Denkmalsturz betrifft, so wäre er vermutlich eher skeptisch gewesen, weil er wohl gewünscht hätte, dass man den historischen Kontext etwa des Sklavenhandels rekonstruiert. Aber ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile eine sehr kreative Debatte, wie man Monumente umwandeln könnte. Ich führe ein Beispiel an, Banksy, der immer noch anonyme Straßenkünstler, hat vorgeschlagen, dass man die Statue von Edward Colston in Bristol, also diesem Sklavenhändler, die gestürzt worden ist, zusammen mit den Skulpturen von 4 Aktivistinnen wieder aufstellt, und zwar in Schräglage. Also in jenem Moment, wo er in Frage gestellt und gestürzt wird. Und Stuart Hall hat sich immer sehr stark mit Film und Musik und bildender Kunst beschäftigt. Und ich glaube, so ein kreativer Vorschlag hätte ihm sehr gefallen.
Angenommen, Stuart Hall hätte prima Deutsch gesprochen und man hätte ihm die Frage gestellt, wie sollen wir denn Race jetzt übersetzen? Was hätte er geantwortet?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, man hat noch keinen besseren Begriff gefunden. Also von daher, Race ist ja auch ein globales Konzept. Ich bin sonst nicht ein Freund von direkten englischen Übernahmen. Aber ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Race wirklich global ein Thema ist, finde ich es gerechtfertigt, dass man auch im Deutschen Race verwendet.
Race statt Rasse, das ist ein Plädoyer des Literaturwissenschaftlers Stefan Howald. Wir sprachen über die Autobiografie von Stuart Hall, Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln, die soeben in der deutschen Übersetzung von Ronald Gut-Berleb erschienen ist. Argument Ingrid Verlag Berlin, 304 Seiten, 30 Euro. Sie können eine längere Fassung unseres Gesprächs im Internet nachhören. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier begrüßt Sie jetzt Michael Bödecker zur Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.